dazugehören. Wir alle mögen es überhaupt nicht, wenn wir Außenseiter sind, wenn wir außen vor bleiben. Es ist ja unser Wunsch, dazuzugehören. Das war bei mir in der Schule schon so. Ich wollte zur Clique dazugehören. Beim Fußball, ich wollte zur Mannschaft richtig dazugehören, richtig ein Teil vom Team zu sein. Das ist eigentlich unser Wunsch. Wir möchten dazugehören. Niemand möchte außen vor bleiben, so sich vergessen fühlen und so weiter. Und wisst ihr genau, das ist auch die Sehnsucht von Gott. Er möchte, dass jeder zu ihm dazugehört, in seine Familie kommt, in seine Chille kommt, zur Gemeinschaft dazugehört. Er möchte jeden dazunehmen. Und ich möchte heute ganz besonders alle ansprechen, die noch den Eindruck haben, sie sind so ein bisschen wie außen vor. Ich möchte euch im Namen von Jesus sagen, er möchte, dass ihr richtig mit dazugehört und er hat alles dafür getan. Wir sind gerade in einer Serie drin, wo wir uns den Epheserbrief ansehen und ich habe heute das Kapitel 2. Einige Verse, wo ich euch lesen werde, so in drei Abschnitten und ein Stück weit auslegen möchte. Ich habe das genannt einfach endlich dazugehören, das ist der Titel heute. Und mache damit eigentlich schon eine Brücke zur nächsten Serie. Ihr habt so einen Flyer gekriegt, gell? Oder liegt auf dem Stuhl bei euch. Be a part, wir werden uns im nächsten Monat komplett drüber Gedanken machen, was für eine Chance drin liegt, dazuzugehören, ein Teil von einer Gemeinde, von einer Chille zu sein, welche Chancen die Gemeinschaft bietet. Wir wollen das miteinander neu entdecken, auf sehr originelle Weise. Wir wollten euch diese Flyer jetzt schon hinlegen, dass ihr Leute mitbringen könnt, einladen könnt. So, war die Vorrede, jetzt geht's los. Seid ihr parat?
Ja?
Ja? Manche wirken für mich heute noch etwas müde. Dann muss ich ja nicht versuchen, euch rauszuholen aus der Reserve. Nochmal zur Wiederholung, ich habe euch zwei Bilder mitgebracht. Paulus schreibt an die Epheser. Wir denken ja immer, das war Steinzeit damals, aber anhand der Bilder wollte ich euch zeigen, damals Ephesus, das war also wirklich eine hochkultivierte Stadt. Man hat so ein Amphitheater ausgegraben, dort von Ephesus hatten 50.000 Leute Platz. Da war also wirklich Kultur pur. Es war eine richtige Metropole damals im Römischen Reich. Die Stadt hatte 300.000 Einwohner und Paulus hatte sich in den Kopf gesetzt, diese Stadt möchte ich für Christus gewinnen. Und hat 2 Jahre lang sich da voll investiert mit sehr viel Herzblut, mit sehr viel Ablehnung. Die hätten ihn fast mal gesteinigt dort. Aber hat gesagt, diese Stadt ist es wert, ich möchte sie für Christus gewinnen. Und hat er alles gegeben. Und es ist eine Gemeinde entstanden, die war interessant zusammengesetzt. Es waren vor allen Dingen ganz viele richtig blutechte Heiden zu Christus gekommen. Also Leute, die noch gar keine Ahnung hatten von Gott, die haben vorher ganz fremden Götzen Opfer gebracht. Ich habe euch mal einen von diesen Tempeln, die man ausgegraben hat, mitgebracht. Und die Stadt war voll von solchen Tempeln. Alle möglichen Gottheiten wurden angebetet, wurden Opfer gebracht. Und aus diesem Götzendienst heraus waren ganz viele Menschen zum Glauben am lebendigen Gott gekommen. War fantastisch. Nur ganz wenige waren von der jüdischen Gemeinde, die gab es auch vor Ort, so einige, die schon an Gott glaubten, aber die waren grundsätzlich sehr ablehnend gegen Christus, waren nur wenige zum Glauben gekommen. Aber in dieser Gemeinde waren jetzt diese Heiden, die Christus gefunden hatten und die Juden, die zum Glauben gefunden hatten, so beieinander. Und das Spannende war, dort in Ephesus gab es dann durch das so ein bisschen wie, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, fast so wie so eine Art Zweiklassengesellschaft, da waren diese Juden, die jetzt Christus gefunden hatten und die hatten von sich so das Gefühl, wir haben schon immer zum heiligen Volk Gottes gehört. Wir sind das auserwählte Volk, wir sind was Besonderes. Jetzt haben wir sogar noch Christus kennengelernt, also jetzt haben wir alles richtig begriffen. Wir sind die richtig Guten, ne? Christen erster Klasse. Und die Heiden, auf die hat man so ein bisschen verächtlich runtergeguckt. Naja, die haben jetzt auch Christus gefunden. Aber es war so wie Gläubige zweiter Klasse. Und wisst ihr, das ist für Christus etwas Furchtbares, wenn es in einer Kirche so eine Rangordnung gibt. Wir sind die Profis, wir haben es begriffen. Und die anderen sind so zweite, dritte Klasse unter ferner Liefen. Und die, die jetzt neu dazukommen, die sind irgendwo ganz weit hinten. Das ist bei Christus überhaupt nicht denkbar. Sondern er sagt, es gibt keine erste, zweite, dritte Klasse. Ihr gehört alle dazu. Und das macht er jetzt deutlich. Ich lese euch das mal vor. Ab Vers 11 sagt er zu ihnen, denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt wurdet. Und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen, also als die Juden. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Darf ich euch mal fragen, wer von euch ist unbeschnitten? Darf ich mal fragen, wer ist unbeschnitten? Muss ich erklären? Ich muss vielleicht doch mal erklären, was Beschneidung ist. Also wer ist unbeschnitten? Mal die Hände hoch. Unbeschnitten? Ja. Ich vermute mal fast alle, oder? Beschneidung war ja etwas, das seit Abraham ein Kennzeichen war für einen Juden, dass er zum Volk Gottes gehört. wurde ein Stück von der Vorhaut abgeschnitten als ein Kennzeichen bei den Männern und sie gehörten dadurch zum Volk Gottes. Das war ein äußeres Kennzeichen, man gehört dazu. Wenn ihr in Ephesus gewesen wärt, als Heiden, wir sind ja alle eigentlich Heiden als Schweizer oder Deutsche, unbeschnitten, dann hätte man auf euch auch verächtlich heruntergeguckt. Da hätten die Juden gesagt, ja, jetzt seid ihr ja bei uns in der Gemeinde, aber eigentlich seid ihr zweite Klasse, wenn ihr sogar dritte Klasse, ne? Unbeschnittene. Ja, könnt euch ja mal hinten hinsetzen. Also hat man euch früher verächtlich genannt, sagt er. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selber ist unser Frieden. Also kurz gefasst, ihr gehört alle dazu, ihr seid alle Christen erster Klasse und das hat Christus für euch erkämpft, sagte diesen Heidenchristen. Ihr gehört voll dazu, ihr seid keine zweite Klasse, ihr gehört voll dazu. Er stellt hier in diesem Abschnitt so das Einst und Jetzt gegenüber. Wie war es denn früher, als ihr Gott nicht kanntet und wie ist es jetzt? Also früher sagt er, hattet ihr keine Beziehung zu Christus, hat er gar keine Ahnung davon. Und jetzt sagt er, habt ihr Beziehung zu Jesus Christus. Man kann ja Beziehung zu Jesus Christus haben. Will dich fragen, hast du eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus? Wenn du dazu nicht wirklich Ja sagen kannst, ja, ich habe eine Beziehung, dann hast du noch was ganz Wesentliches verpasst. Auch alles andere, was jetzt kommt. Er sagt, früher hattet ihr gar keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht. Das heißt, ihr habt nicht zum auserwählten Volk Gottes gehört. Ihr wart noch wie außen vor. Und jetzt gehört ihr voll dazu. Ihr seid von Christus auserwählt. Er hat euch mit in sein Volk integriert. Er ist jetzt euer König, dem ihr nachfolgt, der über euch regieren darf, der über euch bestimmen darf. Das ist ein fantastischer König, der uns beschützt. Früher wart ihr ausgeschlossen von den Bündnissen, schreibt er hier, die Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Gott hat ja viele Bündnisse geschlossen, gesagt, ich verbünde mich mit euch, ihr Menschen. Davon hatten die Heiden ja gar keine Ahnung. Aber mit Christus, so sagt jetzt Paulus, hat Gott sich mit jedem Menschen ganz neu verbündet, bietet uns die Freundschaft sozusagen an. Streckt uns in Jesus Christus die Hand. Jesus hat gesagt, ich vergieße mein Blut und dieses Blut, das ich für euch vergieße, ist der neue Bund, den ich mit euch schließen möchte. Ich möchte mit euch Menschen in eine Verbindung eingehen, einen Bund schließen, auf Ängste, so einen Liebesbund, wie bei der Ehe. Das möchte ich. Und dann sagt er, alle Zusagen Gottes und alle Versprechen, die galten nicht euch. Sie hatten ja auch keine Ahnung davon, sie haben ja keine Bibel gelesen. Aber er sagt, jetzt gilt das alles auch für euch. Alles, was Gott in seinem Wort uns zusagt, verspricht. Und da stehen so viele Sachen drin, da müsste ich jetzt 10 Stunden Zeit haben. Ne? Er sagt, hey, ich verspreche dir, dass ich dich nie aus den Augen verlieren werde. Mein Herz hängt an dir. Ich werde dich bewahren und behüten und begleiten. Und du kannst jederzeit in meine Gegenwart eintreten und mit mir reden. Und ich bin gekommen, um deine Schuld zu vergeben. Du kannst mir deine Sorgen anvertrauen. Ich kümmere mich drum. 1000 Versprechen, die gelten jetzt alle euch. Alle euch. Früher war es ein Leben ohne den lebendigen Gott, was ihr geführt habt. Ein Leben ohne den barmherzigen Herrn. Ein Leben ohne Hoffnung, sagt er, ist das. Leben ohne Hoffnung. Und jetzt seid ihr nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Das ist fantastisch, dass Gott uns sagt, jeder von uns hat das Vorrecht geschenkt bekommen, in seiner Nähe zu sein, in Beziehung mit ihm zu leben. Und dazu möchte ich euch einladen. Ich weiß nicht, wie ihr steht zu Christus, ob da wirklich eine lebendige Beziehung ist. Ob ihr wirklich sagen könnt, ja, ich lebe in seiner Nähe und ich merke, dass ich beschenkt werde von ihm. Ich merke, wie er mich erneuert, wie sein Geist in mir ist. Wenn du das noch nicht sagen kannst, dann ist, sagt Paulus, es ist ganz einfach. Es geht darum, dass du die ausgestreckte Hand von Christus annimmst, sagt Jesus, ich nehme dich an als mein Herrn, mein König. Ich gebe dir meine Schuld. Danke, dass du mir vergibst. Und ich möchte jetzt dir nachfolgen. Ich möchte mich von dir erneuern und beschenken lassen. So kannst du das erleben, was Paulus hier schreibt. Ein Einst und ein Jetzt, ein Riesenunterschied. Und für alle, die ihr Jesus schon mal angenommen habt, möchte ich sagen, jetzt lasst uns miteinander entdecken, was da alles drinsteht, was möglich ist in dem. Ich lese jetzt weiter ab Vers 14. Da sagt Paulus, ja, Christus selber ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Da werde ich dann noch was dazu sagen. Das ist eigentlich ein absolut undenkbares Ding, als Juden und Heiden in der Einheit zu machen. Aber er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Feindschaft. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen. Zu einem neuen Menschen zu machen. Und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für alle die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. So, das ist jetzt ein theologisch schon ein bisschen kniffliger Text. Ihr müsst jetzt schon nochmal einen Gang hochschalten. Also ihr müsst jetzt einfach mal voll dabei sein. Jetzt geht's um etwas und man muss ein bisschen genau zuhören. Ja? Seid ihr wach? Seid ihr noch da? Drei Leute nicken, das ist gut. Macht mir Mut, doch weiterzumachen, weiter zu verstehen. Fünfmal in diesem kurzen Abschnitt steht der Begriff, Gott macht Frieden. Das ist das Helm. Dass Gott Frieden macht zwischen Menschen, die komplett verschieden sind. Wir können uns das heute gar nicht mehr so wirklich vorstellen, was für ein unwahrscheinlich tiefer Unterschied war zwischen Juden und Heiden. Und jetzt sagt Paulus, da hat Christus Frieden gemacht. Er hat diese grundverschiedenen Menschenarten, Menschentypen zusammengebracht in eine Chille und die sind jetzt eins, komplett eins. Die stehen mit einer Vision zusammen. Die stehen mit dem ganzen Herzen füreinander da. Und das ist ein Wunder, das hat Gott gemacht. Ich muss euch sagen, Gemeinde ist ein Wunder von Gott. Ist nie von Menschen gemacht, ist ein Wunder von Gott. Und das beschreibt er jetzt, dass er Frieden schafft. Und dass wir dieses Wunder verstehen, man merkt, wenn Paulus das hier schreibt, dann standen den Leuten damals der Mund offen, weil sie begriffen haben, das ist ja wirklich ein Wunder. Ihr müsst euch vorstellen, die Juden haben strikt jeden Kontakt in der Gesellschaft damals, jeden Kontakt mit den Heiden vermieden. Sie haben die Heiden gemieden wie die Pest. Es war ein No-Go, mit einem Heiden zu sprechen. Es war ein No-Go, sich mit einem Heiden an den Tisch zu setzen, geschweige denn mit ihm zu essen. Das war undenkbar, da hat man sich verunreinigt, das gab's nicht. Ihr müsst euch vorstellen, die Juden hatten damals einen Gedanken, wenn der Messias wiederkommt, dann wird er die Heiden besiegen, dann werden wir über ihn stehen, dann werden wir ihn überlegen sein, wir werden sie beherrschen. Sie haben ja darunter gelitten, dass sie jetzt von den Römern regiert wurden. Nein, wenn Christus kommt, wenn der Messias kommt, dann werden wir sie endlich die Machtverhältnisse kehren. Also so, es waren wie Feinde, Heiden waren Feinde. Das ging so weit, wenn ihr damals in den Tempel, der steht ja heute nicht mehr, wenn ihr in den Tempel in Jerusalem gegangen wärt, dann gab es einen Zaun, ab da ging es für einen Heiden nicht mehr weiter, das stand nur für Juden. Dieser heilige Bereich des Tempels ist für Nichtjuden nicht zugänglich. Stand wirklich so, man hat diese Tafel ausgegraben, so war man strikt abgetrennt. Und diese strikte Abtrennung kam natürlich vom mosaischen Gesetz. Es war wie eine religiöse Mauer eigentlich, die Heiden und Juden trennte. Und da gab es ja insgesamt 612 Gesetze und Gebote und Verbote, die Gott dem Mose gegeben hatte. Und das war ja, hatte auch einen guten Grund. Er wollte dieses heilige Volk prägen mit seinem Willen. Und sie sollten sich auch abgrenzen von den heidnischen Völkern, dass sie nie von ihren schlechten Wertvorstellungen verdorben werden sozusagen, von ihrer Gottlosigkeit verdorben wurden, hat Gott das so gemacht, dass er ihnen spezielle Gebote gab, wie einen schützenden Zaun sollten diese Gebote die Juden schützen. Aber mit Christus hat er das verändert. Jetzt kommt ein Change. Und das muss ich jetzt kurz erklären. Ich glaube, vor 2-3 Monaten mal euch von Petrus erzählt, ein Jünger von Jesus, ein Apostel. ein Jude auch, der hatte Christus gefunden und Jesus hat den jetzt parat machen wollen, dass er das Evangelium eben auch den Heiden bringt. Und da könnt ihr in Apostelgeschichte 10 nachlesen, was das für eine undenkbare Sache war für den Petrus, jetzt mit dem römischen Hauptmann Cornelius Kontakt aufzunehmen und dem das Evangelium zu bringen. Es hat ihn gegrußt, würde die Schweizer sagen. Gruße, ich lasse mich doch niemals mit so einem Heiden ein. Ne? Ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Ich kann noch üben. Ja? Genau. Undenkbar, gell? Aber Gott hat das so gemacht durch seinen Geist, wollte er jetzt den Petrus und den Hauptmann Cornelius zusammenbringen. Ihr müsst das mal nachlesen, das hat er ganz fein gemacht. Und als dem Petrus klar wird, doch Gott möchte, dass ich dorthin gehe, da merkt er, wie sich ihm alles widerstrebt. Und Gottes Geist überwindet jetzt diese Mauer, die in ihm war. Und er sieht in einem Traum, in einer Vision plötzlich ein Tuch vom Himmel herunterkommen mit lauter unreinen Tieren. Unreine Tiere war etwas, das hat den Juden niemals in den Mund genommen und gegessen. Da waren Schweine drin und alles mögliche, Geflügel, was man hier aß. Und die Stimme sagt in der Vision, nimm und iss. Ist das? Petrus, du Jude, der das nie essen wolltest, ist das? Und Petrus sagt wie ein Reflex, oh nein, Herr, ich habe doch nie etwas Unreines gegessen. Das werde ich niemals machen. Und die Stimme sagt, was Gott für rein erklärt hat, das sollst du nicht für unrein erklären. Dann ist die Vision weg und für Petrus ist klar, diese Gesetzesvorschriften mit diesen Speisegeboten und so weiter, das ist jetzt Vergangenheit. Christus hat das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten, Anordnung außer Kraft gesetzt. Er möchte jetzt, dass auch die Heiden das Evangelium erfahren. Deswegen reißt er diese Mauer jetzt nieder, die in mir ist, die mir es verhindert, dass ich zu ihnen gehe. Und dann geht er hin und bringt dem Cornelius das Evangelium, er wird Christ, sein ganzes Haus, und es beginnt etwas völlig Neues. Könnt ihr das verstehen, was da passieren musste, was Gott tun musste, um diese Mauern, diese Berührungsängste abzubauen, bis sich Petrus dann an den Tisch setzt mit ihm und wirklich mit ihm isst und mit ihm über das Wesentliche vom Leben, über Jesus redet und erlebt das Wunder, dass dieser Mensch vorbereitet ist, Christus findet. An dieser Stelle möchte ich sagen, ich weiß nicht, manchmal haben wir ja auch so Mauern in uns. Wir sitzen hier in unserer Kirche, ne? So, da hören wir jetzt mal eine Predigt, ein bisschen worshipen und so. Hey, und hier draußen, das sind ja um die 100.000 Leute in unserer Region, die haben null Ahnung von irgendetwas. Und wir bleiben so fast so ähnlich wie Juden damals so unter uns, so, da haben wir ja unsere Kirchenmauern, hier, wir gehören dazu und die da draußen. Ich muss euch sagen, aus Gottes Sicht ist das auch ein No-Go. Und er hat eigentlich schon alle Mauern niedergerissen von Christus her und sagt, diese Menschen, dafür möchte ich euch ein Herz geben, denen sollte die Liebe Gottes bringen, die sollt ihr gewinnen. Das ist seine Vision für Chile, sonst haben wir keine Daseinsberechtigung. Er hat alle Mauern niedergerissen und hat sogar diese Gebote und Vorschriften abgeschafft. In Apostelgeschichte 15 hat man dann überlegt, was machen wir jetzt mit den Heidenchristen, die neu zur Gemeinde kommen. Und da haben sie gesagt, sie soll diese Vorschriften im Alten Testament sind nicht mehr gültig für die Heiden. Christus genügt. Christus genügt. In Römer 10 lesen wir, Christus hat das Gesetzes, ist des Gesetzes Ende, alttestamentliche Gesetz. Wer an ihn glaubt, ist gerecht. Um es theologisch noch auf den Punkt zu bringen, sagt er, jetzt geht es nicht mehr darum, dass wir uns vor Gott Anerkennung erarbeiten können, indem wir die Speisevorschriften und alle Gesetze im Alten Testament befolgen, sondern Anerkennung bei Gott und angenommen bei Gott werden wir dadurch, wenn wir Christus annehmen. Unser Leben in seine Hände legen, uns von ihm regieren, bestimmen, reinigen, erneuern lassen. Wenn er unser Herr ist, dann sind wir angenehm und angenommen bei Gott, dann gehören wir dazu. Wir können uns das nicht erarbeiten, wie das früher die Juden versucht haben, sondern es ist ein Geschenk, was Christus dir und mir macht. Du musst es nur annehmen. Im Vers 16 sagt jetzt Paulus, Christus hat durch seinen Kreuzestod Juden und auch nicht nur Juden mit Gott versöhnt, und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Und ich will es mal so auf den Punkt bringen, wo ein Mensch sich mit Gott versöhnen lässt, da bekommt er Frieden mit Gott und wird auch fähig zum Frieden mit anderen Menschen. Das war in dieser Gemeinde dort in Ephesus passiert. So ganz unterschiedliche Menschen, unterschiedlich kultureller Hintergrund. Unterschiedliche religiöse Vorstellungen, unterschiedliche Prägungen, ganz unterschiedlich. Es war kunterbunt, viel bunter als bei uns. die können miteinander leben wegen Christus. Der schafft Frieden. Da fallen die Grenzen. Weil Christus ist das, was vereint, was alle Menschen vereint. Und wenn du einen Eindruck hast, du bist noch kein Teil von der Hille hier, dann suche Frieden mit Gott. Komm zu ihm. Lass dich von ihm auch befrieden, sage ich mal. Bei manchen Christen brennt ja auch so ein Feuer von Ablehnung und Hass. Und da grummelt manches. Ich kenne das von mir. Man kann manchmal sehr hässig aufeinander sein. Christus möchte das befrieden. Er will den Groll aus deinem Herzen nehmen, will dich befrieden im Herzen, dass du den Frieden auch reinträgst in die Hille, in die Gemeinschaft, in die Kleingruppe, in deine Nachbarschaft. Bei Christus finden wir zum Frieden und wir werden zu Friedensstiftern, zu Friedensträgern. Jetzt lese ich euch mal noch eine Stelle vor, die müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, um das abzuschließen. Galater 3, Vers 28. Das habe ich euch mal noch rausgeschrieben. Sagt Paulus, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen. Auch nicht zwischen Sklaven und Freien, das gab es ja auch noch, gell? Denn die waren Sklaven und die anderen waren freie Leute, ne? Gibt es keinen Unterschied. Auch nicht zwischen Mann und Frau. Hey, liebe Freunde, da gab es Unterschiede, das könnt ihr euch gar nicht mehr vorstellen, ne? Hey, da waren Klassen dazwischen, zwischen Mann und Frau. In unserer Gesellschaft gar nicht mehr denkbar. Das waren Welten. Kein Unterschied mehr. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Das ist euch vorstellen, da saßen in der Gemeinde plötzlich Frauen und Männer am Tisch, haben zusammen Abendmahl gefeiert und gegessen und Gott gelobt und gefeiert. Na? Sklavenherren und Sklaven, alle zusammen, es spielte gar keine Rolle, es war gar nicht wichtig, das waren keine Grenzen, sondern in Christus waren sie eins. Wisst ihr, und das ist auch meine Vision für Hille, dass wir uns nicht über Unterschiede definieren und sagen, das ist der klassische Gottesdienst, wir sind der moderne Gottesdienst. Vielleicht noch erste, zweite Klasse oder so. Oder das sind die jungen Leute, das sind die alten Erfahrenen. Oder das sind die ganzen Neuen, die haben noch gar nichts zu sagen und wir sind die Altbewährten, da lasse ich einen Käse. Oder das sind die Deutschen und die Schweizer vielleicht auch noch, gell? Oder noch Ausländer. Sondern in Christus hat Gott zwischen allen Frieden gestiftet. Und ich sage mal was, die Vision von Christus ist die Gemeinde als ein Friedensort in dieser Welt. Gemeinde als ein Friedensort in dieser Welt. Dieser Ort ist ein Gott, wo Christus Frieden gibt unter uns, uns vereint, diese Menschen in der Region zu erreichen mit seiner Liebe. Dass sie sehen können, hey, das ist möglich, das ist genial, dass die das miteinander machen. Versteht ihr? So. Punkt 2. Punkt 3. Schließe jetzt ab mit Verheißung. Paulus schreibt jetzt, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Er beginnt hier so ähnlich wie Jesus. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz dieser Erde. Das sind so. Er will uns sagen, was ist unsere Identität? Dass wir begreifen, wie reich wir beschenkt sind, was wir jetzt sind. Und das Erste, ihr seid also Bürger des Himmels. Ich habe mir überlegt, wie kann ich euch das verdeutlichen, was das bedeutet. Ich habe ja früher auch nie dazugehört, jetzt zum Schweizer Volk. Ja. Und dann nach dem Gesetz, so man muss ja 12 Jahre warten, haben Gerhard und ich gesagt, eigentlich, wir sind so integriert, wir sind so hier zu Hause, wir wollen dazugehören. Ja. Und dann läuft das ja so, dann wird man eingeladen, macht erstmal einen Antrag, ich möchte gern Schweizer Bürger werden, haben einen Antrag gestellt und dann wird man vor die Einbürgerungskommission eingeladen, 12 Leute sitzen dann da und befragen dich eine halbe Stunde, war sehr spannend, ja? Fand das super. Ja, und dann haben die dann abgestimmt und es gab wenige SVP-Gegenstimmen, aber die anderen haben gesagt, doch, die Lorenz ist, die nehmen wir. Dann ging es noch zum Kanton, zum Bund, ging so 2 Jahre lang und dann stellt euch vor, dann kam dieser Tag, dann habe ich dieses Teil gekriegt, ne? Das ist wirklich mein. Und ich muss euch sagen, es ist schon ein gewisser, das kann sich ein Schweizer gar nicht vorstellen, aber es ist schon ein gewisser Stolz. Hey, wir haben jetzt gewählt, meine Frau und ich, gell? Ich sage jetzt nicht was. Und ja, wir nehmen das sehr ernst und wir finden es so genial, in dieser Gesellschaft zu sein, wo du so viele Rechte hast, wo uns jeder Mensch auf dieser Welt, jeder Bürger beneidet drum, wie wir Gesellschaft mitgestalten können, wie wir uns einbringen können. Das findest du nirgends auf der Welt so. Und es gibt noch viele andere Sachen, wo ich sage, das ist ein Grund, warum ich sage, ich wollte gerne ein Schweizer Bürger sein, ich möchte dazugehören. Als Gegensatz dazu sagt Jesus, ihr habt jetzt das himmlische Bürgerrecht. Da gibt es ein bisschen einen Unterschied, da muss man keine Prüfung ablegen, sondern himmlisches Bürgerrecht kriegst du deshalb, weil Christus hat die Prüfung für dich abgelegt, hat das erkämpft, das Recht, dass du ein Bürger des Himmels sein kannst. Mit allen Rechten, die du hast. Du kannst jederzeit in Gottes Gegenwart kommen, diesen himmlischen Herrn anbeten, in seiner Gegenwart sein. Es heißt, Bürger des Himmels, Jesus hat gesagt, es ist das Reich des Himmels, was schon hier auf diese Erde gekommen ist, schon in Jesus Christus. Eigentlich ist die Gemeinde auch schon wie ein Vorhof des Himmels, sage ich mal. Wir erleben hier als Christen, dass der Himmel wirklich schon auf diese Erde gekommen ist. Und wir haben schon die Gewissheit, es wird in der Ewigkeit weitergehen. Dann werden wir bei Christus sein. Da werden wir vereint sein mit all den Christen auf der ganzen Welt. Das wird so genial, dort Jesus anzubeten. Aber wir wissen schon von dem und erleben es auch ein Stück weit schon hier. Wir erleben schon jetzt seinen Geist, seine Liebe, seine Gnade, seine Gegenwart. Und wie das in jedem Reich, mit jedem Land so ist, wir dürfen auch Botschafter sein und können den Menschen, die davon keine Ahnung haben, das gibt's, und können sie einladen. Können sagen, komm mal mit, Christus zu erleben. Also wir sind praktisch Bürger des Himmels mit allen Rechten. Ich finde das fantastisch. Und dann sagt er noch, ihr gehört jetzt zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Darf dazugehören. Übrigens deshalb, alle, die ihr neu seid, nehmt euch so eine Welcome-Tasche mit. Da haben wir so eine Tasse für euch reingemacht. Welcome home. Grüßpunkt. Das hat eine Botschaft. Wir wollten das bewusst euch sagen, ihr müsst euch eure Zugehörigkeit nicht erst erkämpfen, sondern setzt euch mit der Tasse gerade mit an den Tisch dazu, ihr gehört dazu. So schön, dass ihr da seid. Ihr seid ein Teil der Familie. Wir wollen da keine zwei Klassen aufbauen, sondern das ist die Botschaft von Gott. Wenn du zu Gott kommst, du gehörst sofort dazu. Und ich finde das in unserer Zeit so eine starke Vision von Gemeinde, dass Gott sagt, die Gemeinde ist wie eine Familie. Wir erleben uns untereinander so, wie man in einer richtig guten Familie sich erlebt. Das sind Brüder und Schwestern. Wir haben den gleichen Vater. Wir haben einen Gott, der uns ins Herz geschlossen hat und alles für uns gegeben hat. So einen guten Vater hat niemand von euch je erlebt. Leiblich, sage ich. Wir haben so einen fantastischen, liebenden Vater. Und wir sind seine geliebten Kinder. Wir dürfen auf seinem Schoß sitzen. Und da haben wir einen Gott, der freut sich einfach über uns. Mein Vater hat sich einfach über mich gefreut. Ich saß auf seinen Schoß, er war stolz auf mich. Das müssen wir uns mal verinnerlichen. So einen Vater haben wir, sitzen auf seinen Schoß, er ist stolz auf uns. Egal, ob ich die Woche Mist gebaut habe, mein Vater hat mich geliebt immer. Ja. Wir haben einen Vater, der liebt uns, egal wie die Woche war, dürfen auf seinem Schoß sitzen, uns lieben lassen, dürfen seine Freude erleben. Und wir dürfen so einen Platz haben, einen Ort, wo man wie ein Zuhause hat, so eine Geborgenheit, wo man sich versteht, wo man sich einander hilft. Ich finde das ein Vorrecht. Ein Teil vom Kreuzpunkt zu sein. Ihr dürft alle ein Teil von diesem Kreuzpunkt sein, dieser Familie Gottes, finde ich fantastisch. Ich bin angenommen, geliebt, obwohl alle schon wissen, welche Macken ich habe und welche Stärken und so weiter. Gott liebt mich, wir lieben uns. Wir haben Vergebung eingeübt, üben das immer wieder. Fantastisch, Familie ist super. Wir sind die Familie Gottes. Und weiter sagt Paulus jetzt noch, das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Ihr seid, oder wir sollten sagen, wir sind Gottes Haus, wir sind ein dem Herrn geweihter Tempel. Das ist wow, kannst du nur sagen, wow, Gott. Hä? Dass wir wertgeschätzt sind, ein Tempel von Gott zu sein. Wisst ihr, was ein Tempel war früher, was die gemeint haben damit, Tempel? Also, man kannte ja den Jerusalemer Tempel, und der Tempel war der Ort, wo man Gott begegnete. Tempel, kurz gesagt, der Ort, wo sich Gott offenbart hat, wo man ihn finden konnte, wo man auch Versöhnung finden konnte, wo man Gott erlebt hat. Wir dürfen als Chille der Ort sein, der geheiligte Tempel, wo Menschen kommen und Gott erleben. Das ist die Vision Gottes. Sie kommen zu unserer Chille oder sie erleben dich auch bei dir zu Hause in der Nachbarschaft. Ah, das ist jemand, der gehört damit dazu. Und sie erleben Gott. Da, wo du bist, ist die Chille. Dort, wo du bist, ist der Tempel Gottes. Und sie erleben auch hier. Hier ist Gott anwesend. Er spricht zu uns. Er verändert Menschen. Er ist lebendig. Was für eine starke Vision für uns vom Kreuzpunkt. ist ein Ort, wo der Himmel schon erlebbar ist, ein Ort, wo Gottes Familie erlebbar ist. Es ist ein Ort, wo Gott wohnt, wo man ihn finden kann. Das ist unsere Berufung. Und ich möchte Gott immer wieder darum bitten, dass er uns das so schenkt, dass Menschen das wirklich so erleben und erfahren. Ich bin ganz froh, dass er in diesem Abschnitt schreibt, das ist Gott, der das macht. Der hält den Kasten zusammen. Der bringt Menschen durch seinen Geist zusammen, fügt jeden ein, so wie er das will. Und belebt und erneuert seine Gemeinde immer wieder durch seinen Geist. Wow. Es kommt noch ein Vers, da sagt Paulus, wenn ich mir das alles vor Augen halte, dann kann ich gar nicht anders, als vor Gott niederzuknien und anzubeten. So genial, Herr, dass wir deine Kirche sein dürfen, dass Menschen dich hier finden, dass der Himmel auf die Erde gekommen ist, dass wir in deiner Nähe sein dürfen, dass ich ein Teil deiner Familie sein darf, dass du mich liebst. Wir wollen dich dafür anbeten, Herr. In dieser Zeit der Anbetung, wir werden noch 2, 3 Lieder singen, seid ihr alle eingeladen, wirklich Gott Danke zu sagen. So genial, Herr. Drüber zu staunen, so wie Paulus das macht. Auch vielleicht dieses Angebot nochmal ganz neu anzunehmen. Du sollst dazugehören. Du sollst Gemeinschaft mit ihm haben. Wenn du sagst, ich habe noch gar keine Gemeinschaft, dann sag Jesus, ich komme jetzt, Herr. Du kannst gerne noch Gebetshilfe in Anspruch nehmen. Komm doch einfach in die Gebetsecke. Das sind Leute, die für dich beten. Sag einfach, ich möchte zu Jesus dazugehören. Sie werden mit dir beten. Und du kannst heute noch ein Kind Gottes werden, dazugehören. Vielleicht bist du gerade in einer schwierigen Zeit, wo du sagst, ich gehöre eigentlich schon zu Gott. Ich habe mir schon die Hand gereicht, aber ich habe mich wie in den letzten Wochen entfernt von ihm. Es gibt so ein paar Sachen, die trennen mich von ihm. Ich will das bereinigen. Ich möchte gerne neu anfangen. Komm zum Gebet und beginn die Beziehung mit Jesus nochmal ganz neu. Herr Jesus Christus, ich bitte dich jetzt, dass du durch unsere Reihen gehst und dass du uns Mut machst, nochmal ganz neu deine Hand zu fassen. Und ich bitte dich auch, Herr, dass du uns die Augen öffnest und uns ein dankbares Herz gibst, weil das so ein wahnsinniges Vorrecht ist, dass wir wirklich deine Kinder sein dürfen, dass du uns voll integrierst in deine Familie, dass du so ein guter Vater bist. Und ich staune auch darüber, Herr, dass wir wirklich auch schon den Himmel ein Stück erleben dürfen, dass du uns für die Ewigkeit befreit hast und dass wir wie so ein heiliger Tempel sein dürfen für dich. Das ist so genial. Ich bitte dich, Herr, dass du uns erneuerst, belebst, zum Staunen bringst. Wir danken dir dafür, Herr. Amen.